Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Ich hätte hier schon längst abgeschaltet.
Don't Look Up ist nicht nur der Name eines sehr, sehr guten Films, der beschreibt, dass viele Menschen die Wahrheit nicht wissen wollen, sondern ist auch mein Tipp heute an alle Südkoreaner, dass sie besser nicht zum Himmel gucken, sondern sich vielleicht Schutz im Haus suchen sollten. Denn Nordkorea hat tatsächlich Ballons rübergeschickt über die Grenze, gefüllt mit Scheiße, wortwörtlich mit Kot.
Quasi ein Shitstorm. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, wie viele aus Südkorea uns so zuhören, aber ich kann das auch nur wärmstens empfehlen. Achtet mal ein bisschen darauf oder wenn, dann mit entsprechendem Regenschirm rausgehen, weil es könnte doch irgendwie scheiße regnen.
Ja, das ist die Reaktion gewesen von dem nordkoreanischen Diktator darauf, dass die Südkoreaner da wohl ein paar Flyer rübergeschickt haben per Ballon und er schickt halt Scheiße zurück. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz so eine schöne Symbolik für die politische Kommunikation, die wir derzeit so haben auf der Welt.
Absolut. Und ich sag mal, da wird auch viel Scheiße fabriziert, entsprechend auch in die Timelines gespült. Und wir haben am Ende auch nicht sehr viel mehr als uns gegenseitig mit Scheiße beworfen. Ja, sehr viel mehr werden wir dazu jetzt auch nicht sagen, denn sonst flatte so was shit. Wir erinnern uns an den großen Ausspruch des Trump-Beraters Steve Bannon. Wenn wir da jetzt noch weiter mitmachen, dann haben wir auch diese Zone hier geflattet with shit und zwar ganz konkret. Und deshalb steigen wir doch am besten ein in unsere Kategorien.
Ja, da wird vielleicht auch genügend Code zu finden sein.
Brandgefährlich.
Apropos Code, wie komme ich jetzt auf Thüringen? Ich weiß es nicht.
Nein, oh Gott.
Ich liebe dieses Land, wirklich. Also die Menschen sind toll, ich war da auch schon öfter und so, alles gut. Nein, ich meine natürlich Herrn Höcke. Der hat doch jetzt im Zuge der Kommunalwahl, die ja da stattfand, und die im Übrigen auch, ich weiß gar nicht, was die Leute so sagen, so, ach, da haben wir doch mal Glück gehabt und so weiter. Also ganz ehrlich, ich sah ganz, ganz viele blaue, also blau gewonnene Landkreise und ich kann gar nicht verstehen, dass das jetzt so mit einem blauen Auge davongekommen bedeutet. Lustig fand ich aber, dass ausgerechnet in dem Landkreis, in dem sich Björn Höcke aufgestellt hat, der hat ja da quasi eine Gegenbewegung zu seiner eigenen Partei gegründet, dass er da dieser Partei, also quasi seiner eigenen Partei, unterlegen war jetzt.
Ja, das war, da zerpflückt die AfD sich in Thüringen gerade selbst. Das tut mir ein bisschen gut, dazu zu gucken, aber in der Tat, ich verstehe das auch nicht, dass die ganze Zeit gesagt wird, ach Gott sei Dank, ne? Nur weil nicht die Schlimmste eingetreten ist, was man hätte erwarten können. Und das ist natürlich auch eine Art von Erwartungsmanagement, was man da betreibt, womit die Grenze ja auch wieder ganz schön weit nach rechts getrieben wird. Ne? Also man hat sich trotzdem ein Stück nach rechts bewegt, aber halt nicht so weit, wie es hätte sein können. Und deswegen ist es jetzt okay, also irgendwie auch seltsam. Ich habe mit jemandem gesprochen, der auch aus Thüringen kommt, und der meinte auch, es ist eine Katastrophe. Allein in Hildburghausen heißt das, ist jetzt ein bekannter Neonazi in eine Stichwahl eingezogen ums Landratsamt. Ne?
Eben. Und deshalb glaube ich auch, dass das ein großes Framing ist, was da gerade passiert. Also es wird jetzt so getan, als wäre das ganz, ganz Schlimme jetzt abgewendet. Und gleichzeitig haben wir uns doch extremst verändert. Und ich habe so ein bisschen die Angst, weil ich auch so die Wahlbeteiligung für ziemlich katastrophal halte. Nun muss man natürlich immer sagen, Kommunalwahlen sind nochmal was anderes als Bundestagswahlen oder EU-Wahlen. Aber die lag ja nur gerade mal bei 60%. Und das ist genau. Ja eine Katastrophe. Vor allen Dingen jetzt mit Blick auf die EU-Wahl. Da muss mehr passieren. Und ich weiß auch gar nicht, wie oft man es noch sagen muss, dass die Leute zur Wahl gehen sollen. Und wenn, dann x't einfach nur diesen ganzen Stimmzettel durch und macht eure Stimme ungültig. Aber wir brauchen alleine diese Masse an Leuten, die eben dann gegen, also wenn du das, selbst wenn du es durchickst, bist du ja dann gegen rechts immerhin.
Genau, weil deine Stimme einfach nur ungültig wird. Aber immerhin fließt nicht das prozentual dann aufs Konto von irgendeiner rechten Partei. So. Also ich verstehe es auch nicht. Und die Umfragen zum Interesse an der EU-Wahl sehen ja nicht besser aus als die Wahlbeteiligung in Thüringen. Ne? Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Weil EU-Wahl, klar, das klingt dann so abstrakt. Das ist dann nochmal so eine hohe Ebene irgendwie, mit der können viele, glaube ich, auch einfach nichts anfangen. Aber auf EU-Ebene wird eben vieles bestimmt. Das haben wir ja hier vor 2 Wochen schon mal besprochen, was dann letztlich auch in unserem deutschen Alltag wiederzufinden ist. Also das ist schon wichtig, dass da die richtigen Schneisen eingeschlagen werden, damit wir hier ein gutes Leben führen können. Und ich bin Fan der EU und hätte gerne, dass das aber auch wirklich die richtigen Leitplanken bekommt. Naja, auf jeden Fall EU-Wahl unbedingt wählen gehen. Und ich habe jetzt gelernt, man kann tatsächlich bis zu 2 Tagen vorher noch Briefwahl beantragen. Das heißt, selbst wenn man keinen Bock hat, ins Wahllokal zu gehen, da vielleicht noch zu warten oder Leute zu treffen, Nachbarn zu treffen, die man nicht treffen möchte, kann ja sein, ne? Kann man immer noch die Briefwahl beantragen. Das ist relativ leicht in vielen Orten per QR-Code. Man kann aber auch einfach auf die Homepage der Stadt gehen oder hier bei mir war es jetzt Stadt Dortmund und dann Briefwahl und dann kam ich halt auf die richtige Seite so. Und dann kann man es einfach beantragen und dann kriegt man es nach Hause geschickt und dann kann man das wegschicken und dann ist alles gut und gar kein Stress.
Ja, und dann muss ja nur noch die Post entsprechend auch liefern. Also ich habe ja so ein bisschen da die Befürchtung, dass aufgrund der Erfahrung der letzten Monate, dass da vielleicht eben entsprechend auch Briefsendungen nicht rechtzeitig ankommen. Das wäre natürlich ein Skandal, offen gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie die Post das gewährleistet. Ich meine, immerhin sind diese Umschläge, mit denen man Brief mal machen kann, ja farblich. Ich hoffe mal, dass die so ein bisschen entsprechend ein, so quasi die Fast Lane, also die linke Überholspur nutzen können. Aber das wäre ja schon fatal, wenn sowas nach der Wahl dann eintropfeln würde.
Ja, also wir wollen den Teufel nicht an die Wand malen, aber jetzt mal für den Hintergrund unserer Zuhörer. Wir hatten tatsächlich 2 Kunden, die jetzt letztens erst unsere Weihnachtspost erhalten haben. Das war ein bisschen seltsam. Naja, also so langsam arbeiten wir dann eigentlich doch nicht. Aber ich habe halt unter anderem auch gehört, also ich hatte so eine Umfrage auf Instagram gemacht und da haben mir halt ein paar Leute gesagt, die echt gerne wählen wollten, aber einfach, also erstmal eine lebt in Kapstadt, wenn ich das richtig im Kopf habe, also Südafrika auf jeden Fall. Und da ist es eben über die Deutsche Post tatsächlich irgendwie verschütt gegangen und deswegen kann die jetzt nicht mehr wählen, weil die Wahlunterlagen nicht rechtzeitig ankommen. Und es geht leider auch nicht so leicht mit Deutschland. Also die Schweden, da gehst du wohl irgendwie ins Konsulat und dann kannst du da wählen und gar kein Problem. Mit Deutschland geht das nicht. Dann wer anders, der hat eine deutsche Staatsangehörigkeit und ist auch alles anerkannt, aber er durfte jetzt trotzdem nicht wählen, weil es bei den Behörden da irgendwie in den Daten, im Datensatz ist das noch nicht vermerkt, dass er eben die deutsche Staatsangehörigkeit hat. Also alles eine Katastrophe. Und da kann man doch immer nur wieder sagen, es ist ein Privileg, wählen zu dürfen. Bitte, bitte davon Gebrauch machen.
Feuerfrei.
Apropos EU, natürlich ist nicht alles toll, was die EU macht und man muss da natürlich auch umso mehr einen Blick drauf haben und deswegen ist die Wahl übrigens auch wichtig. Da ist jetzt doch eine Meldung hochgeploppt, jetzt inzwischen schon, ich meine vor 2 Wochen, bei der ich mich frage, wann plustert die sich eigentlich so hart auf wie diese ganze Sylt-Thematik, auf die wir jetzt diese Woche hoffentlich nicht mehr eingehen werden, weil ich finde, da wird genug drüber geredet. Also jetzt über Rassismus noch nicht, aber über dieses Video auf jeden Fall. Denn die EU hat unter anderem finanziert, dass Geflüchtete in Wüstenregionen ausgesetzt werden. Beziehungsweise die EU hat Sicherheitskräfte finanziert, die Geflüchtete eben rauspicken, meistens, als wäre das noch nicht Rassismus genug, nach der Hautfarbe rauspicken, also die mit dunkler Hautfarbe werden rausgepickt, werden in Bussen eingekerchert und dann werden die eben in die Wüste und in Grenzregionen gefahren und da ausgesetzt, meistens ohne Wasser, ohne Essen. Das Ganze findet dann in Tunesien, Marokko und in Mauretanien statt. Und im schlimmsten Fall verdurstet man natürlich da in der Wüste man hat ja auch gar keine Orientierung, wenn man da irgendwo ausgesetzt wird. Oder es kommen eben sogar noch Schlepperbanden vorbei oder andere Kriminelle kommen vorbei und nehmen dich da noch mit oder zumindest aus oder machen sonst was mit dir. Und diese 3 Länder haben dafür über 400 Millionen Euro von der EU bekommen. In anderen Fällen wurden dann Autos, Equipment und Sicherheitskräfte bereitgestellt. Das Ganze ist rausgekommen, weil es da eben eine Recherche gab von mehreren großen Medien, unter anderem Tagesschau, auch die Washington Post, also so eine internationale Recherche. Und da kam eben raus, dass es interne Dokumente gibt in der EU, dass da seit 2019 drüber diskutiert wird intern, über diese brutale Vorgehensweise. Und bisher wollte sich Frau von der Leyen noch nicht dazu äußern. Ich frage mich jetzt, wo ist eigentlich der ganze öffentliche mediale Druck, dass sie sich eben jetzt doch mal dazu äußert?
Ja, ich denke, vor der EU-Wahl wird da nicht mehr viel kommen, die ist ja in wenigen Tagen. Aber in der Tat ist dieses Thema Pushback, und ich würde mal jetzt, ohne dass ich es genauer kenne, sagen, das ist ja auch eine Form von Pushback, wobei man den klassischen Pushback ja eher wirklich an der Grenze hat, wo dann entsprechend auch Leute von Grenzschützern wieder zurückgezogen werden in ihr Heimatland quasi oder eben auf See. Aber das ist in der Tat also ein Skandal, glaube ich. Und ich glaube, wir machen uns auch gar keine Gedanken, was da in diesen Ländern vor sich geht. Im Übrigen habe ich ja auch mal eine Geschichte gelesen über jemanden, der entsprechend diese Route genommen hat. Und der hat halt auch gesagt, also wenn man dann auf dem Boot sitzt und übers Mittelmeer will, ist das eigentlich der weniger gefährlichere Teil. Also der wesentlich gefährlichere Teil ist der Landweg bis zum Mittelmeer. Und du bist quasi entrechtet. Du kannst entsprechend von jedem mitgenommen werden, ausgeraubt werden, vergewaltigt werden. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Das wird dann auch noch entsprechend finanziert von der EU. Ich bin auch überrascht und auch einmal mehr sprachlos, mit welcher komischen Selektivität wir dann teilweise Nachrichten bewerten und sagen, das, Stichwort Sylt, ist ein Skandal und das andere, naja, das nehmen wir so mit.
Ich habe ja auch mal ehrenamtlich für die Dortmunder Mitternachtsmissionen gearbeitet und die haben mir dann auch berichtet, also Frauen, die eben nach Europa kommen wollten, die dann von Schlepperbanden aufgegriffen werden, die dann erstmal da in Nordafrika vor Ort 1 bis 2 Jahre zu Prostitution gezwungen werden, teilweise auch zwangssterilisiert werden natürlich, damit sie nicht schwanger werden etc. Und dann eben nach Deutschland kommen, um hier weiter prostituiert zu werden. Also genau sowas passiert in solchen Fällen auch, ne? Wenn du die einfach mitnimmst und irgendwo aussetzt. Das ist, ich kann nicht verstehen, dass sich nicht mehr Leute darüber aufregen. Ich weiß nicht, ob das nicht schon wieder zu abstrakt ist oder sowas, aber es ist ja auch nicht so, dass nur die, ich mag das Wort nicht, aber die illegalen Migranten, ich finde, das ist totaler Quatsch, wenn jemand flüchtet, dann ist er für mich kein illegaler Migrant, aber gut, sondern eben auch legale Migranten werden da rausgepickt nach Hautfarbe, ne? Und dann ausgesetzt.
Ja, eben, aber ja, und das passt ja auch so ein bisschen in das Bild von Jens Spahn, was ich mittlerweile so von ihm habe. Er hat ja neulich bei Markus Lanz gesagt, dass er sich durchaus vorstellen könnte, mal die Menschenrechte neu zu reformieren, weil er ja davon ausgeht, dass da gewisse Satzungen drinstehen, die eigentlich viel zu streng ausgelegt sind. Sprich, er will das ein bisschen aufweichen, natürlich zu Ungunsten der Geflüchteten. Und das finde ich wirklich so dermaßen abartig, dass ich mich wirklich nur noch schütteln kann.
Ja, sagen wir doch mal so, da war doch der Jens Spahn wenigstens einmal ehrlich. Hm? Naja, auf jeden Fall, Markus Lanz ist ein gutes Stichwort. Gehen wir doch direkt mal ins nächste Thema, wo wir uns auch drüber aufregen können. Diese Woche Zündholz weniger Feuer austreten und mehr noch so ein bisschen in die Glut pusten, weil wir, glaube ich, ein bisschen sauer sind über verschiedene Sachen.
Mit Feuer spielt man nicht.
Und wo wir schon bei Lanz sind, Gilda Sahebi war bei ihm. Die war ja bei uns auch im Podcast, hat ja ein sehr, sehr tolles Buch geschrieben über Rassismus. Da ging es in der Lanz-Sendung unter anderem um dieses Sylt-Video. Also wir müssen es vielleicht auch noch mal 2, 3 Sätze lang erwähnen. Aber wie gesagt, ich möchte eigentlich auch nicht mehr drüber reden. Jedenfalls hat er, Lanz, dann mit ihr über das Thema Rassismus sprechen wollen. Unter anderem war dann noch der CSU-Generalsekretär da, wo ich mich auch so im Stillen frage, was gut ausgerechnet der da? Ich meine, gerade die CSU hat einen Antisemitismus-Skandal vertuscht, beziehungsweise ist da einfach drüber hinweggegangen. Gerade die CSU schafft es immer wieder, wirklich mit rassistischen Themen in Anführungszeichen zu punkten. Und er hat, dieser Herr Lanz, dann teilweise so barsch die Gilda abgekanzelt, beziehungsweise sie wollte dann argumentieren, und zwar sehr, sehr ruhig. Und umgekehrt hat er dann irgendwann auch gesagt, das geht doch nicht, dass Sie jetzt hier sagen und so weiter. Also ich bin überrascht, wie gereizt weiße Männer reagieren, wenn dann im Prinzip eine Gilda erklärt, dass dieser Rassismus nicht überrascht, der da die Jugendlichen da ereilt hat. Und dass das an vielen Stellen so ist im Leben und dass wir da vielleicht auch einfach nur mal ein bisschen sensibler werden müssen.
Also genau, um das die das nicht gehört haben, mal abzuholen. Also dieser CSU-Typ hatte dann eben noch so ein bisschen in die Kerbe reingeschlagen sogar und hatte dann gesagt, also die Leute mit Migrationshintergrund, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben und sich hier anständig verhalten, die dürfen ja auch alle hier bleiben. Aber wenn die halt straffällig wären, dann sollte man ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft entziehen. So, und da hat Gilda dann komplett ruhig, also wie das ihre Art ist, das finde ich ja wirklich beeindruckend. Ne? Die hört sich ja den größten Scheiß immer an und verliert trotzdem niemals ihre Geduld und redet ganz sachlich dann darüber und sagt, es ist dieses Deutschland, den deutschen Ausländer raus, ist eigentlich nichts anderes als das, was du eben mit dieser Sache gesagt hast. Da kann man natürlich jetzt sich echauffieren und Lanz hat ja dann auch gesagt, das geht mir zu weit, obwohl sie halt wirklich ruhig erklärt hat, nee, das ist einfach nur in einem anderen Kleid, dass du dann eben sagst, Ausländer bleiben für immer Ausländer. Weil wenn die einen Fehler machen, ne, dann wird ihnen gesagt, pass auf, dann bist du nicht mehr deutsch, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Und damit sagst du eigentlich, du bist eigentlich nie wirklich deutsch. Denn Deutsche, die ja einen Fehler machen, die werden ja auch nicht rausgeworfen. Also es ist ja schon auf jeden Fall eine Doppelmoral, die man da an den Tag legt. Ne? Und da war natürlich der CSU-Typ total, ja, total sauer. Und Lanz hat dann auch gesagt, ihm geht das zu weit. Und das finde ich für einen Moderator, ehrlich gesagt, auch sehr viel persönliche Meinung. Ich hatte ja da, also mir ist ja Lanz immer ein bisschen zu emotional für diese ganze Geschichte, weil für mich ist das immer, er fühlt sich dann so ein bisschen an seiner eigenen Ehre gepackt, an seinem eigenen Ego und lässt sich jetzt von dieser Frau, die ja dann Migrationshintergrund auch noch hat, schon mal gar nichts sagen. Wo ich mir aber auch denke, also ich glaube, die kann so ein bisschen mehr über Rassismus berichten als du, lieber Herr Lanz.
Absolut. Und letztendlich ist Lanz, also ich mag ihn schon lange nicht mehr. Habe ich ihn nie gemocht? Ich weiß es gar nicht. Also als Moderator, ich finde halt, er nimmt sich deutlich zu wichtig, auch diese ganzen Themen, die er da immer so bespricht, auch die Bühne, die er da wirklich unsäglichsten Leuten gibt. Also ich brauche Lanz nicht unbedingt und in seiner Kombination mit Precht sowieso nicht. Und ich finde es halt eben so entlarvend, wie er da reagiert hat auf Gilda und ihr nicht mal eine Chance gegeben hat, das so richtig zu erklären.
Und das Witzige ist ja, jeder sagt, dass er Lanz nicht mag. Ich weiß gar nicht, warum die Sendung dann überhaupt noch läuft, weil die Leute scheinen es ja trotzdem zu gucken. Ne? Vielleicht auch teilweise, weil man es wie RTL guckt, um sich drüber aufzuregen. Ich weiß es nicht. Ja, und dieser CSU-Typ meinte dann eben auch noch, das ist eine Diskussion, die doch gerade über Werte geht. Und die Frau Sahebi würde ja eine Diskussion über Ethnien lostreten. Und ich denke mir dann halt auch, nee, du hast doch auch über Ethnien gesprochen, wenn du sagst, die eine doppelte Staatsbürgerschaft haben.
Eben, und es ist ja einmal mehr, müsste man da eingrätschen und das wundert mich dann, dass so ein Lanz das auch nicht macht. Er müsste ja eigentlich sagen, wenn sich jemand hier in diesem Land entsprechend scheiße verhält, dann haben wir ein Strafgesetzbuch und so weiter und so fort. Darüber können wir entsprechend sowas reglementieren. Aber eben dieses bisschen mehr, nämlich dann ihm die deutsche Staatsbürgerschaft abzunehmen, wenn er noch eine andere hat, das ist eben genau der Punkt, wo ja Gilda auch zu Recht sagte, das ist eben Rassismus. Ja, und da müsste man noch viel, viel sensibler rein und sagen, nee, wir haben ein Strafgesetzbuch fertig.
Ja, genau. Aber ich meine, es ist ja jetzt nicht nur Lanz, sondern sein Kumpel Precht hat doch da letztens auch was ganz Prächtiges.
Ja, er hat mal wieder gesagt, und das ist ja auch so, also dafür, dass er angeblich Philosoph ist, was ich ja bis heute bestreite, oder wenn, dann bin ich es auch, weil dann sind wir es irgendwie alle. Er hat ja tatsächlich gesagt, dass gewisse Länder einfach nicht für liberale Demokratien gemacht sind und man könne auch ganz allgemein sagen, alle arabischen Länder, also der ganze arabische Raum sei eben nicht für die liberale Demokratie gemacht. Und ich weiß auch nicht, wie er zu dieser Aussage kommt. Sowas haut er dann einfach mal raus. Aber es ist ganz klassisch und blanker Rassismus, der damit schwingt. Und ich, wäre natürlich jetzt wieder in so einer Sendung, wird er bestimmt wieder sich echauffieren und sagen, sie sind bescheuert, das ist totaler Quatsch und ich kann Ihnen das jetzt erklären. Und dann erklärt er das und erklärt doch wieder nichts.
Leider kenne ich ein paar Leute, die ihn toll finden und ich weiß überhaupt nicht, also auch wie bei Lanz, weiß ich überhaupt nicht warum, weil Precht ist für mich ein ganz typischer Kerl, der einfach nur es irgendwie geil findet, sehr schwierige Wörter zu benutzen. So.
Ja, und noch nicht mal.
Ja, klar, eigentlich noch nicht mal. Aber so vermeintlich komplexe Zusammenhänge und dann nennt er sich Philosoph und mag, dass das alle ihn für sehr schlau halten. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Problematik unserer Zeit dieser große Philosoph schon mal zerlegt und präsentiert hätte.
Ja, er ist halt ein Küchenphilosoph und in dem Niveau sollte man ihn auch sehen.
Das Feuer am Lodern halten.
Und bevor wir das Thema Rassismus noch an anderer Stelle hier im Podcast besprechen, das wird nämlich nachher nochmal Thema, wollte ich nochmal zwischendurch über die Republika sprechen. Da waren wir ja, eine Messe, eine Konferenz jetzt in Berlin, die für mich immer so ein bisschen wie so eine Art kleiner Gottesdienst ist. Einmal im Jahr muss ich da hin, weil es wirklich einfach ein Brainfuck ist an Ideen, an Inspirationen, die man da so kriegt, teilweise auch sehr abwegiges. Es geht um Digitalisierung, es geht um Gesellschaft, Politik, all das und irgendwie doch noch so viel mehr. Und ich muss sagen, ich bin in diesem Jahr so ein bisschen, ja, es war so eine durchwachsene Stimmung, die ich da so hatte.
Ja, war bei mir ja genauso. Also ich mag das auch. Ich war jetzt zum dritten Mal da und ich mag ja ganz viele Messen inzwischen gar nicht mehr, ne? Oder auch Kongresse und so, weil das ist oft, dass man da einfach, da wird zu viel gelabert einfach. Und ich gehe da eigentlich hin und möchte wirklich was lernen. Bin dann wissbegierig und möchte nicht über die gleichen Dinge immer wieder reden. Gerade OMR ist ja total überhyped einfach nur. Also Republika, da waren schon ein, zwei richtig tolle Sachen, die man da mitnehmen konnte und auch immer mal wieder was richtig Politisches, was man da, also da war zum Beispiel mal eine Frau aus der Ukraine, die dann da, also gerade als das frisch war vor 2 Jahren, dann eben über den Ukraine-Krieg berichtet hat oder dein Lieblingsbeispiel immer mit Menschen, wenn die tot sind, können die dann verfügen, dass sie sich in so eine Kapsel legen können und dann sind sie innerhalb von was, 21 Tagen oder so Blumenerde, ne?
Ja, genau, also es ist tatsächlich immer ein bisschen abwegig, was da ab und zu so am Rande passiert. Aber es gibt natürlich auch Mainstages, es gibt dann auch große, große Themen. Aber selbst die haben mich in diesem Jahr nicht so abgeholt, weil sie an vielen Stellen auch sehr seicht waren. Also es hatte fast sowas von Wikipedia, ne? Und man redet mal so ein bisschen und plaudert ein bisschen. Mir fehlte da so ein bisschen so die Tiefe bei einigen Themen. Genau. Aber was ich zum Beispiel extrem spannend fand, und da mit dem Referenten haben wir jetzt ja auch schon quasi vereinbart, dass der auf jeden Fall auch mal in eine Sonderfolge kommt bei uns, das Thema Solar-Geoengineering, also die Grundidee, dass wir, wenn wir jetzt unseren Klimawandel nicht rechtzeitig mehr gewandelt kriegen, beziehungsweise die Krise nicht mehr abfedern können, dass wir dann für einen Moment lang die Sonne verdunkeln können.
Können wir doch nicht machen.
Ja, das klingt ein bisschen nach Science-Fiction, ist auch, sag ich mal, sehr gewagt und auch, ich sag mal, wenn überhaupt nur eine Übergangslösung, also nicht die Lösung für alles im Sinne von, ach, da müssen wir uns ja gar nicht mehr hier mit CO2 beschränken, weil dann haben wir ja die Lösung quasi, machen wir einfach einen Schirm drüber. Aber nee, so ist es eben nicht. Und das hat er in diesem Vortrag gezeigt. Thomas Ramge, der wirklich, ich kenne ihn schon seit x Jahren, hat auch mal für Brand 1 geschrieben, ein extremst kluger Mensch, der aber in Deutschland irgendwie nicht so bekannt ist. Also das wundert mich immer.
Es war wirklich ein beeindruckender Vortrag. Und ich war ja, als er sich da verabschiedet hat, da hat er irgendwie zu einem Tontechniker oder was gesagt. Da war ich ja total schockiert und meinte, was, das ist ein Deutscher? Also ich kannte ihn vorher nicht und der hat so ein perfektes Englisch gesprochen. Ich hätte gedacht, der arbeitet vielleicht bei der BBC oder so. Das war schon echt beeindruckend, ja. Ja, und wir haben ja schon festgestellt, dass wir teilweise vielleicht einfach in den falschen Panels drin saßen, weil die Vorträge sind ja irgendwann alle online verfügbar. Also wer gerade zuhört, der kann auch auf YouTube mal nach Republika gucken. Da sind sehr viele spannende Vorträge drunter. Und da waren doch so ein, zwei, wo man sich echt gedacht hat, boah, da hätte ich dann vielleicht doch gerne mal drin gesessen und habe mich dann wohl für die falsche Halle entschieden. Unter anderem war ja auch Tante wieder mit dabei, der ja hier auch schon in einer Sonderfolge zu Gast war, der ja einmal auf einer Republika die Kryptowährungen zerlegt hat. Letztes Jahr hat er KI komplett mal auseinandergenommen und entzaubert. Und dieses Jahr war es fast ein philosophischer Ansatz und hat dann auch gesagt, was verbindet das Ganze und wo bewegen wir uns eigentlich hin? Und das ist also wirklich mal wieder sehr beeindruckend. Und deswegen, ja, Republika. Ich würde es auch nächstes Jahr wieder machen, aber vielleicht mir ein bisschen mehr Zeit für die Entscheidung im Vorfeld dann auch lassen. Aber ich muss auch sagen, ein paar Veranstaltungen waren gefühlt falsch angekündigt, dass man da echt eine halbe Stunde im Vortrag gesessen hat und dachte, wann kommt denn jetzt das Thema endlich mal?
Ja, das kann ich bestätigen. Also ich würde auch auf jeden Fall wieder hin, weil es ist doch immer wieder eine Wundertüte, die da sich öffnet. Und ich kann auch nur jedem empfehlen, dahin zu gehen, weil wie gesagt, die Range auch an Themen ist sehr, sehr breit. Ja, also ich habe alleine schon wieder deshalb viel mitgenommen, weil ich vielleicht auch diesmal gar nicht so viel mitgenommen habe, sondern das, was ich immer mitgenommen habe, dann dafür umso intensiver ist. Ja, also das nur als Werbeblock, warum wir die Republika so toll finden.
Und, wir werden nicht bezahlt.
Genau, wir werden nicht bezahlt, immer noch nicht. Wir verdienen immer noch nichts für diesen Podcast. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzugehen. Und OMR ist übrigens auch scheiße, das stimmt. Das ist ja die Konferenz oder diese Messe in Hamburg, total überhyped. Aber naja.
Programmankündigung.
Wir haben ja schon des Öfteren jetzt hier in dieser Podcast-Folge Rassismus angesprochen und so ist auch unser Talkgast, der jetzt dann in der nächsten Woche eine Sonderfolge bekommt, auch mit diesem Thema zu sehen, denn es geht um die Frage, wie kann man eigentlich als Mensch, zum Beispiel aus Afrika, in Deutschland überhaupt ja ankommen und gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, sich dann entsprechend auch beruflich zu entwickeln und wirklich so in dem Sinne auch dann Karriere zu machen, beziehungsweise was passiert, wenn man das versucht? Und da habe ich mit Serge Mbok gesprochen, der aus Afrika kommt und man kann sagen, eigentlich in Deutschland angekommen ist, also er ist Geschäftsführer eines großen Unternehmens, aber selbst er erlebt an sehr, sehr vielen Stellen, was es heißt, eben dann doch wieder durch diese rassistische Brille begutachtet zu werden. Und darüber habe ich mit ihm im Podcast gesprochen. Hier jetzt schon mal ein Ausschnitt. Nächste Woche dann die ganze Folge.
Noch ein Eisen im Feuer.
Ich hatte tatsächlich auch eine Journalistin hier schon im Podcast, die ein Buch rausgebracht hat, wie wir uns Rassismus beibringen. Und da hat sie quasi so diese ganzen deutschen Debatten, die wir so typischerweise hatten in Deutschland, mal so analysiert und halt wirklich festgestellt, es sind immer wieder die gleichen Narrative, es ist immer wieder auch so eine Welle, die dann kommt, ne? Und es geht auch teilweise ganz perfide zurück in so Debatten, die wir vor, weiß ich, gefühlt 120 Jahren, 130 Jahren hatten, aber die immer noch in, quasi in unserer DNA stecken und wir haben es immer noch nicht geschafft, wie du sagst, ne, das mal sich bewusst zu machen, ne? Also es ist immer noch so ein unterbewusster Rassismus da, also ich fand das sehr erhellend, dieses Buch, muss ich sagen. Und habe mich auch ein bisschen geschämt, weil ich mich auch Seiten an mir entdeckt habe, wo ich gedacht habe, scheiße, das hast du ja bis dato auch so gedacht. Ne? So, also daran sieht man mal, ich glaube, wir sind alle nicht davor gefeit, das sagte auch die Journalistin, selbst die, die von Rassismus betroffen sind, können Rassisten sein. Ne? Also,
das ist richtig.
Und ich glaube, es geht einfach ums Bewusstsein werden oder bewusst machen. Und jetzt kommen wir mal zu deinen Beispielen. Du hattest im Vorgespräch dieses eine Beispiel gebracht mit dem Auto, was du zur Werkstatt gebracht hast.
Ja, das war Sinn. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gefahren, da saß ich da drin und das war sehr früh morgen. Allerdings muss ich was sagen, das war hier nicht in Deutschland, das war in Frankreich. Ja?
Okay,
das war selbst in Frankreich, wo eigentlich man denkt, dass man eigentlich, dass die Leute integriert sind, es ist auch genau das gleiche, die gleiche Thematik ist auch dort, ja. Und ich bin tatsächlich sehr früh in der Firma, also in eine, sag mal, zur Werkstatt gefahren, weil ich wollte mein Auto in die Werkstatt bringen. Gut, in dem Auto, wo ich saß, natürlich haben sie gedacht, da könnte nicht jemand mit meiner Haut so ein Auto haben.
Ja, was war das für ein Auto?
Ich hatte einen Q5.
Ach so.
Einen Q5. Und da kam sehr früh und dann hat er an mir an ein Fenster geklopft und hat zu mir gesagt, wissen Sie, ich habe nicht so viel Zeit, könnte ich Ihnen auch meinen Autoschlüssel geben? Dann könnten Sie, wenn die Garage aufgemacht hat, könnte sie auch mein Auto übergeben.
Oh nein.
Dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, es tut mir leid, es ist auch mein Fahrzeug.
Ja, ja,
und er hat sich natürlich entschuldigt, er war unangenehm.
Ja.
Und da kommen wir wieder um das Thema unbewusster Rassismus und bewusster Rassismus. Das ist aus meiner Sicht, das war ein bewusster Rassismus aus meiner Sicht.
Absolut, absolut.
Sofort unterstellen, dass ich könnte nur jemanden, der in der Werkstatt arbeiten. Das war für mich so ein bewusster Rassismus. Und ich habe ihm wirklich sehr, 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 sehr diplomatisch beantwortet, nein, es ist tatsächlich mein Fahrzeug.
Ja.
Und er hat sich sehr geschämt. Und und das war dann, ist er zurückgegangen. Und das war für mich lustig. Ja, war echt für mich lustig, weil wenn man...
Man konnte es auflösen, ne?
Ja,
das war nicht ganz so dramatisch.
Genau. Wie gesagt, für mich ist es so, dass ich sage, ich versuche wirklich... wenn ich damit konfrontiert werde, dass ich sage, ab und zu mal, wenn ich die Möglichkeit habe, mal jemanden zu erklären, jemanden auch zu, nicht zu erziehen, aber zumindest mal dem das bewusst zu machen.
Ja, ja.
Ja?
Aber ist das nicht unheimlich nervig, ständig quasi der Lehrmeister für Leute zu sein, die es irgendwie nicht begriffen haben?
Eine muss das machen. Und ich, ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, das ist doch unsere Rolle. Ja? Und ich denke, aus meiner Sicht, ich bin es bewusst, dass es sehr viele Leute mit meiner Haut oder Ausländer allgemein auch sehr viel darunter leiden. Aber ich denke, es gibt auch sehr viele Leute, die genauso wie ich das bin, sehr bewusst sind und sie wissen, dass das natürlich das Leben ist hart und auch wir versuchen uns jetzt sagen, positiv zu sehen. Wir müssen uns diese Rolle annehmen. Wir müssen das annehmen. Mhm. Ja, weil das wird keiner das für uns machen. Ja, und es ist einfach so. Und wenn man sieht auch, wie die Politik auch tickt in Deutschland, weiß man, dass wir, dann Leute, die eine gewisse Ausbildung in Deutschland genossen haben, wir müssen diese Rolle annehmen. Das wird definitiv keine für uns machen. Und darum mache ich das auch. Und unermüdlich.
Das ist eigentlich ein starker Satz, weil, und auch gleichzeitig ein trauriger Satz, wenn man überlegt, dass die Politik euch da alleine lässt und ja teilweise eher dann diese Rassismen noch schürt, ne, und entsprechend Schreckgespenster und Bilder aufbaut. Hast du denn den Eindruck, das war ja ein französisches Beispiel mit dem Auto, und ich meine, in der Tat, Französisch oder Frankreich ist ja eigentlich, sag ich mal, in Anführungszeichen eine große Kolonialmacht gewesen.
Korrekt.
Da sind sehr, sehr viele, die auch dann über die Sprache nach Frankreich kommen, genau. Natürlich. Also eigentlich müsste es da klappen.
Genau.
Aber man hat ja auch gesehen, Stichwort Bolognese oder Ausschreitung in Marseille, das kocht ja da auch.
Absolut. Ne?
Also, hast du denn im Vergleich dazu den Eindruck, dass es in Deutschland anders ist, besser, schlechter?
Nein, gar nicht. Also wie gesagt, ich genauso die Erfahrung, die ich in Frankreich hatte, habe ich auch in Deutschland, auch bis heute, ja. Das muss ich so sagen. Ich habe auch, wie gesagt, mehrere Beispiele auch in Deutschland. Ein Beispiel für Unbewusste, ich war damals Fertigungsleiter bei einem Automobilhersteller und ich war unterwegs zu namhaften OEMs und meine Mitarbeiter haben mich angerufen.
OEMs muss man vielleicht erklären.
Also OEMs im Prinzip,
das der ist Zulieferer. Das, ne?
Genau, also wir sind Zulieferer und quasi da sind die Fahrzeuge endlich fertig machen. Das heißt, das ist BMW, das ist Daimler, das ist Mercedes, das sind die OEMs. Und ich war dann unterwegs und ich habe den Anruf bekommen von meinem Mitarbeiter, wir hatten einen Maschinenausfall. Der hat versucht, einen Techniker zu bekommen und da hat er nicht geschafft und hat er mir gesagt, ob das nicht Sinn machen würde, wenn ich da anrufen würde. Ja, und dann habe ich dort angerufen. Wenn ich am Telefon rede, viele sagen, man erkennt nicht, dass es ein Ausländer ist, da, weil ich ein bisschen einen Hauch von diesem deutschen Akzent
habe. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Akzent.
Genau,
Akzent. Und sowas Süddeutsches, oder? Könnte da drin sein, oder?
Komischerweise, ich hab mein Deutsch in Berlin gelernt.
Okay, cool.
Ich habe in Berlin
gelernt. Ja, da ist ja alles.
Also genau, das ist alles. Also wie gesagt, ich habe da angerufen und er wusste nicht so genau, wie man zu tun hat. Ich habe den so massiv unter Druck gesetzt, weil es war uns mega wichtig, dass die Maschine wieder startet. Und der war so sauer am Telefon, da hat er mir gesagt, ja, immer Sie, wenn Sie immer anrufen, Sie sind immer der Meinung, wir müssen uns immer ganz schnell beeilen, Sie müssen sich einen anderen Neger aussuchen, hat er am Telefon gesagt.
Oh.
Gut, ich hab mir überlegt, okay, was machst du da, wie reagierst du da? Ich bin ganz ruhig geblieben.
Ja.
Auf jeden Fall, der hat zugesagt und ich bin zurück in der Firma gewesen. Ich habe meine Mitarbeiter auch genau das erzählt. Ja,
ja.
Alle waren gespannt, haben sie gefragt, wissen sie überhaupt, wer du bist oder deine Haut? Ich sage, nein, wissen sie nicht, wer ich bin. Ja. Und am nächsten Tag kam ich in der Firma. Ich kam grundsätzlich in der Firma Richtung kurz nach 7. Und der Techniker war schon da. Der ist am Abend vorher ist er angereist. Ich habe zu meinen Mitarbeitern gesagt, ihr erzählt ihm gar nicht, aber wirklich gar nicht.
Ja.
Ja, und dann bin ich dann in der Firma dann eingetroffen und hat die ganze Zeit gesagt, wo ist denn euer Chef, der mich gestern, ja, der kommt immer so kurz nach 7 ist er da und dann bin ich zu ihm gelaufen. Er hat mich ungefähr 50 Meter gesehen und ich denke, der hat es geahnt. Also in seinen Augen habe ich gelesen, ich habe so rausgelesen, oh mein Gott, was habe ich gestern gesagt am Telefon? Und dann habe ich ihm tatsächlich die Hand gegeben und ich habe ihm gesagt, ich bin den anderen Neger.
Okay.
Ihm war so schlecht.
Ja, das glaube
ich. Ihm war richtig so schlecht.
Ja.
Aber für mich, das ist vorhin, was ich gesagt habe, ich versuche auch durch meinen Ansatz, andere Leute zu umdenken, zu bringen. Weil ich denke, den Satz würde er sich beim nächsten Mal schon mal überlegen, ob er das sagen soll.
Nachdem wir es vor 2 Wochen vergessen haben, wollen wir jetzt aber diese Woche doch nochmal zu unseren Zündholz-Shorts kommen. Legen wir los.
Boom, titelt die Taz und das hat einen Grund. Rheinmetall, der Rüstungskonzern, wird Sponsor beim BVB. Jetzt kann man sagen, ist das ein Drama? Ich meine, es gab davor auch schon Glücksspielfirmen und auch irgendwelche Biermarken. Also eigentlich ist ja dem Fußball nichts fremd. Hauptsache, es geht das Geld nicht aus. Ich persönlich finde, das ist eine Sache, die mich gar nicht so überrascht, dass das jetzt kommt, weil es nimmt immer mehr zu, dass Rüstungskonzerne auch eine Bedeutung haben, eine strategische Bedeutung und sich da natürlich auch gesellschaftlich
positionieren. Kann man sich darüber aufregen, aber man müsste da auch ganz woanders beim Fußball anfangen und im Sponsorship. Und deshalb, ja, nehmen wir es einfach hin, dass es so ist.
Positive Nachrichten aus Sachsen. In den vergangenen 6 Monaten wurden rund 45 Tonnen Elektroschrott vermieden, weil dort in Sachsen seit November 2023 so ein Pilotprojekt gestartet ist, Thema Reparaturbonus. Man konnte Anträge stellen, damit man einen Bonus erhält zwischen 75 und 400 Euro. Damit man eben die ganzen Geräte zur Reparatur bringt, anstatt sie einfach wegzuschmeißen. Das betrifft unter anderem dann Mobiltelefone, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Backöfen und so weiter. Und das Resultat nach einem halben Jahr ist, mehr als 2 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen gab es für Reparaturbetriebe und Handwerk seit Beginn des Programms. Und ja, jetzt hat man sich schon entschieden, dass man das auf jeden Fall fortführen möchte.
Wirtschaftsboom dank Abnehmspritze. Das klingt skurril, ist aber tatsächlich so die These, die jetzt aufgestellt wird, seitdem man weiß, dass Ozempic auf dem Markt ist. Das ist eigentlich ein Mittel gegen Diabetes. Und die Menschen mit Diabetes sind auch entsprechend schon gereizt, weil nämlich jetzt plötzlich gesunde Menschen auf die Idee kommen, sich diese Spritze zu geben. Sie hilft dabei, abzunehmen. Und das in einem großen Maße. Jetzt gibt es dann schon einige, die sagen, ja Moment mal, das wird ja unsere ganze Wirtschaft auf den Kopf stellen. Und das tut es auch schon. Es gibt schon Fluggesellschaften, die sagen, wir brauchen bald weniger Flugbenzin, weil die Fluggäste leichter sind. Es gibt umgekehrt auch schon Kliniken, die sagen, haben wir aufs falsche Pferd gesetzt, wenn wir gesagt haben, die nächsten größeren Probleme in den nächsten Jahren werden vor allem Gelenkprobleme sein. Wenn entsprechend abgenommen wird, kann man ja davon ausgehen, dass das nicht mehr der Fall ist. Und so weiter und so fort. Bis hin zur Frage, wenn man abnimmt, kauft man dann nicht auch wieder neue Klamotten? Also sprich, wirkt sich das dann nicht sogar auf die Konsumgüterindustrie aus? Also all diese Themen durch eine einzige Spritze, Wahnsinn, was alles möglich ist.
Forschende haben das erste wirksame Medikament gegen Glutenunverträglichkeit entwickelt. Es könnte in 2 Jahren auf den Markt kommen. Und bevor jetzt alle sagen, juhu, jetzt kann ich das nehmen und kann dann für immer Gluten essen. Nein, so funktioniert es leider noch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Anfang. Ist in erster Linie dafür gedacht, dass man das dann ergänzend zu einer glutenfreien Ernährung verwenden kann. Und eben, wenn man zum Beispiel unterwegs ist, nicht immer Angst haben muss, dass irgendwo Gluten drin ist, weil man dann prophylaktisch so eine Tablette essen kann. Wie eben ich das teilweise bei Laktose auch machen muss, weil ich das auch nicht vertrage. Genau. Auf jeden Fall ein ganz toller Anfang für bestimmt noch weitere Forschung, die da stattfinden wird.
Und wenn wir schon diese Folge mit Scheiße begonnen haben, ich erinnere nochmal an die Kotbeutel aus Nordkorea, können wir sie ja vielleicht mit etwas Nettem beenden.
Schmetterling?
Auch, aber vielleicht auch einfach mit Liebe, mit Zuversicht und mit Hoffnung.
Ja, wieso schiebt man nicht einfach über die Grenze mal so Ballons mit Herzkonfetti oder so? Oder beziehungsweise schickt gar keine Ballons. Man kann das inzwischen auch alles digital machen, ne? Einfach mal nett zueinander sein. Ich merke das auch inzwischen in den sozialen Kanälen, wie mich das so ein bisschen stresst, weil wir keine einzige Diskussion mehr führen können, sondern es ist alles immer nur im absoluten Raum. Also man kann doch nicht mal über irgendwelche Spektren sprechen oder sowas. Und ja, einfach mal vielleicht nett sein. Und manchmal gibt der Klügere da vielleicht doch nach.
Und in diesem Sinne hoffe ich, dass wir alle klug sind, entsprechend nachgeben und dann auch nächste Woche wieder einschalten, wenn es heißt Zündholz.
Aber nicht überall nachgeben, geht zur EU-Wahl.
Genau.
Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. Tja, es war wieder sehr lang. Tut mir leid.